ARD.
Wenn die Kinder jetzt Zugriff auf den Taschenrechner haben, lernen die dann überhaupt noch Kopfrechnen? Verlernen die nicht ganz wichtige mathematische Kompetenzen? Und dieselbe Diskussion erleben wir natürlich jetzt auch beim Thema KI. Denn auch jetzt kann ich mir ganze Texte von so einem System prompten lassen und schreiben lassen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, verlernen nicht Schülerinnen und Schüler bestimmte Basiskompetenzen, die uns in Schule ganz, ganz wichtig sind, das Verfassen und Schreiben und Überarbeiten von Texten.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was wäre, wenn wir in Zeiten von KI Prüfungen, Lernen und Schule nicht nur weiterführen, sondern neu denken müssen? Hendrik Haverkamp ist Lehrer, Koordinator für Digitalität am Evangelisch-Stiftischen Gymnasium in Gütersloh, Mitbegründer des Instituts für zeitgemäße Prüfungskultur und Kopf hinter dem Projekt Fellowfish. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Schul- und Prüfungskultur sich anpassen muss, damit Schule mehr wird als ein Ort der Bewertung. Lieber Hendrik, schön, dass du da bist.
Lieber Bob, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich lese momentan ja immer wieder Papers zu Bildung im 21. Jahrhundert. Und da stößt man immer wieder auf Sätze, in denen es heißt, die gesellschaftliche Komplexität steige und wir befinden uns in einem dynamischen Wandel und Schule muss da eben drauf reagieren. Aber was heißt das konkret?
Na, ich glaube, dass wenn man sich die Schule anschaut, dann erleben wir die Schule eigentlich als eine Institution aus dem vorletzten Jahrhundert, die es eben nicht geschafft hat, diesen transformativen Wandel tatsächlich mitzuvollziehen. Schülerinnen und Schüler haben eigentlich das Gefühl, dass sie in einem musealen Setting, in einer analogen Parallelwelt zur Schule gehen. Und diese Transformation, die hat die Schule tatsächlich so ein bisschen verschlafen. Das haben wir schon gesehen bei der Digitalisierung und das erleben wir jetzt eben auch beim Thema KI. Aber auch beim Thema Prüfungskultur. Und das sind natürlich große Baustellen, die wir da vor der Brust haben und die sich die Schule stellen müsste.
Du sagst, die Entwicklung im Bereich KI wird auch verschlafen, aber wir sehen ja durchaus auch in offiziellen Dokumenten, zum Beispiel in Niedersachsen, dass über KI in Prüfungen nachgedacht wird. Es gab relativ schnell so Stellungnahmen und Empfehlungen von der Kultusministerkonferenz. Hast du trotzdem das Gefühl, es ist nicht schnell genug, was das Thema KI angeht jetzt?
Ich glaube, es kommt gar nicht so sehr auf die Geschwindigkeit drauf an. Wir haben natürlich 15 oder 16 Handreichungen relativ schnell bekommen. Wir erleben aber im Prinzip einen völligen Flickenteppich. Es gibt einige Bundesländer, die haben KI- und Medienbudget, wo Schulen Tools anschaffen können. Wir erleben, dass einige Bundesländer nun einen länderübergreifenden Chat-Tutor anschaffen. Und wir erleben Bundesländer, wo das im Prinzip gar nicht der Fall ist. Und jedes Bundesland, teilweise jeder Schulträger, ist da quasi auf sich alleine gestellt. Es gibt keine abgestimmte, koordinierte Beschaffungspolitik. Und so, dass es im Prinzip so ein bisschen wieder auf die Schule drauf ankommt, ob Kinder überhaupt mit KI in Kontakt kommen oder nicht. Wobei man natürlich sagen muss, dass vermutlich jeder Schüler, jede Schülerin ab der 7., 8. Jahrgangsstufe irgendeinen Zugang zu KI hat. Aber das ist dann eben kein didaktisch geformter Zugang, sondern das ist eben Wild West, dass die Schülerinnen und Schüler dann im Prinzip über TikTok, Snapchat und Co. diese Tools nutzen und die Schule im Prinzip nicht systematisch eigentlich darauf vorbereiten kann, wie man solche Tools eben auch sinnvoll nutzen kann.
Und da kommen wir gleich auch nochmal ganz konkret hin. Vorher würde ich gerne einen Schritt davor machen. Denn bevor du dich mit KI beschäftigt hast, hast du dich ja auch schon aktiv mit Prüfungen auseinandergesetzt, beziehungsweise mit dem, was mittlerweile so Prüfungskultur genannt wird. Und da heißt es oftmals, man kann Lernen nicht verändern, wenn sich die Prüfungen nicht ändern. Warum eigentlich?
Naja, weil halt immer gefragt wird, am Ende, was ist dann eigentlich die Prüfung, die auf die Schülerinnen und Schüler wartet? Und die Kinder wollen natürlich auch zu Recht darauf vorbereitet werden. Das heißt, wir können im Prinzip das schulische Arbeiten und die Aufgabenkultur, wie sie im Unterricht ist, nicht entkoppeln sozusagen von den Prüfungen. Wenn wir im Unterricht dann kollaborative Klassenarbeiten und Klausuren zulassen, und im Abitur sich aber nichts verändert, dann ist das natürlich, sage ich mal, so eine Diskrepanz, die schwierig ist für Kinder und Jugendliche. Und deswegen muss man im Prinzip, glaube ich, beide Seiten gleichzeitig anschauen und Veränderungen herbeiführen, also sowohl auf der Seite des Unterrichts und der Aufgabenkultur, aber eben auch auf der Seite des Prüfens und der Abschlussprüfung. Man kann nicht sagen, naja, wir verändern jetzt mal die Prüfungskultur, aber der Unterricht bleibt gleich, sondern wir müssen im Prinzip wirklich von beiden Seiten gucken und dann eben zeitgleich sozusagen uns auf den Weg machen, Dinge zu verändern.
Heißt Prüfungskultur dann zwangsläufig, dass man KI einbinden muss, oder können Prüfungen auch verändert werden, ohne dass KI eine Rolle spielt?
In der Tat hängt das überhaupt gar nicht damit zusammen. Wir haben das Institut ja vor, ich glaube, mittlerweile 5 Jahren gegründet. Da gab es sowas wie ChatGPT und Co. gar nicht. Da haben wir uns wirklich um die Transformation der ganz normalen analogen Prüfungskultur gekümmert. Natürlich auch mit dem Einsatz von digitalen Werkzeugen. Aber das muss gar nicht so sein. Eine alternative Prüfung kann auch total analog stattfinden. Aber die Möglichkeiten, die sich jetzt eben durch KI bieten, eröffnen nochmal eine völlig neue Bandbreite auch an Möglichkeiten, wie alternative Prüfungen dann auch stattfinden könnten.
Auf LinkedIn schriebst du von der, ich zitiere, wunderbaren Klassenarbeit im Fach Deutsch, bei der die Schüler ohne Zeitdruck, aber mit Austausch und Hilfsmitteln zeigen konnten, was wirklich in ihnen steckt. Kannst du das zunächst mal nochmal genau beschreiben, was da abgelaufen ist?
Das war so ein bisschen so die Anfänge, wo wir uns mit dem Thema alternative Prüfungsformate an unserer Schule beschäftigt haben, ausgelöst eigentlich durch die Corona-Pandemie, weil wir in dem Kreis, wo ich unterrichte, so ein Mega-Lockdown hatte, wirklich von März bis August, die Kinder im Prinzip gar nicht in der Schule waren. Und wir dann gesagt haben als Schule, wir können eigentlich nicht so loslegen und weiterprüfen nach einem halben Jahr Abwesenheit, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Und da kam eben die Idee, wir müssten mal alternative Formate erproben. Und eins dieser alternativen Formate war diese wunderbare Klassenarbeit. Und wir haben mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen, was ist eigentlich das, was euch am meisten Sorgen und Ängste vor Klassenarbeiten bereitet? Und das Interessante, Bob, war, dass es nicht die schlechte Note ist, sondern Zeitdruck, das Gefühl, so ein Blackout zu haben und auf sich alleine gestellt zu sein. Und hinzu kam noch, dass wir uns so ein bisschen auch immer die Frage gestellt haben, wir wollen als Schule eigentlich diese 4K, Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation, die wollen wir schon irgendwie vermitteln, aber in Prüfungen sind 2 dieser 4Ks Täuschungshandlungen. Und das fanden wir immer schon sehr seltsam und sehr speziell und haben gedacht, okay, das müsste man doch im Prinzip vielleicht auch anders organisieren können. Und da kam eben die Idee auf, dass wir uns mal einen halben Schulvormittag Zeit nehmen, um eine Klassenarbeit zu schreiben. Also dieser Aspekt Zeitdruck, Zeitnot. Mhm. Wir erlauben Kommunikation, wir erlauben Kollaboration. Wir hatten 2 Räume, einmal den Klassenraum als Ort des Austausches und einmal die Schulbibliothek als Ort der Stille, wo man also konzentriert gearbeitet hat. Und die Schüler konnten quasi hin und her wechseln, um diese Klassenarbeit zu schreiben. Es ging quasi um eine Argumentation, und die Schüler konnten sich dann aus 5 Themen 1 aussuchen. Und 1 dieser Themen war, ist vegetarische Ernährung etwas für mich? Und da haben sich dann einige Schülerinnen im Klassenraum darüber unterhalten und dann kam als ein Argument auch zum Beispiel auf, naja, also das Tierwohl, wenn ich jetzt eben auf fleischliche Ernährung verzichte, dann fördert das natürlich auch das Tierwohl und die Nutzungsbedingungen oder Nutzungshaltungsbedingungen von Tieren sind sowieso problematisch. Und da war eben auch ein Junge in der Klasse, der vom Bauernhof kam und die haben auch Tiere und der hat dann in der Klassenarbeit, also irgendwann ist der aufgesprungen und hat gesagt, ich zeige euch jetzt mal sozusagen, wie das bei uns zu Hause auf dem Hof aussieht und hat dann Bilder eben von seinen Tieren gezeigt und wie sie da gehalten werden und hat denen im Prinzip so ihre gesamte Argumentation zerschossen und hat eben dann auch nochmal einen Vortrag gehalten, dass ja auch die Monokultur von Gemüse und so weiter auch nicht ganz unproblematisch ist. Also da kam auf einmal, sag ich mal, eine Dynamik zustande, die du in keiner normalen Klassenarbeit erleben kannst. Und die Schülerinnen und Schüler haben dann quasi danach, haben wir die befragt, wie war das jetzt für euch? Und da haben dann die Kinder und Jugendlichen gesagt, so das war wirklich, also es war wunderbar und das habe ich noch nie vorher bei einer Klassenarbeit gehört, quasi das Gefühl hatten, dass sie zum ersten Mal wirklich zeigen konnten, was in ihnen steckt und dass sie in die Tiefe auch gehen konnten. Dass es nicht so ein erster Entwurf war, den sie abgegeben haben, sondern dass sie auch ihre Ideen und Gedanken auch nochmal nachschärfen konnten, dann eben mit den Klassenkameraden. Aber dass man danach das Gefühl hatte, ja, also da stehe ich wirklich hinter diesem Text und das ist etwas, wo ich auch stolz drauf bin. Ich glaube, die Schüler haben jetzt letztes Jahr Abitur gemacht und die haben mir immer noch vorgeschwärmt, sozusagen von dieser Klassenarbeit, die sie damals geschrieben haben.
Unter anderem im Schulgesetz von Baden-Württemberg heißt es unter anderem, Aufgabe von Prüfungen sei es, den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler festzustellen und zu dokumentieren, um den Leistungsstand zu überprüfen. Leistungsfortschritt und Leistungsstand sind aber doch eigentlich individuelle Bezugsnormen. Demnach ist das, was du gerade beschrieben hast, gar keine richtige Prüfung, oder?
Ja, das kann man natürlich so oder so sehen. Wir fühlen uns schon im Einklang mit dem Schulgesetz, haben auch die entsprechenden Stellen sozusagen kontaktiert. Kollaborative Arbeitsphasen in Prüfungen sind also zumindest bei uns auch zulässig und können dann eben auch, die Arbeitsergebnisse können auch genutzt werden, um sie dann in Prüfungen weiter auszuführen. Wir versuchen, glaube ich, verschiedene Optionen und Bezugsnormen vielleicht eben auch zuzulassen, also neben der klassischen, dass alle Schülerinnen und Schüler jetzt dieselben Kompetenzen sozusagen nachweisen müssen, eben auch zu schauen, welche Veränderungen oder Verbesserungen Schülerinnen und Schüler durchführen können. Von daher sehe ich da jetzt noch gar nicht so einen großen Widerspruch drin.
Ich erinnere mich daran, dass ich mal ein Blogprojekt gestartet habe und das hat sich immer weiter verändert. Und eine Veränderung war eben, dass eine Schülerin, die sonst ganz wenig immer geschrieben hat, im Blog über ihre Heimat geschrieben hat und das ganz toll gemacht hat, aber voller Fehler. Und hätte ich die Blogbeiträge so benotet, wie ich sie immer benotet habe, hätte ich ihr quasi sagen müssen, wunderbarer Text, aber ist formal so schlimm, du kriegst eine schlechte Note. Und dann habe ich das sozusagen daraufhin verändert. Ich erzähle das deshalb, weil besteht nicht die Gefahr, dass wenn Leute jetzt sagen, okay, das ist offiziell zulässig und die Schüler machen das auch und die sind stolz auf das, was sie machen und geben es ab und kriegen dann trotzdem eine schlechte Note, dass das zum Gegenteil führt?
Wir versuchen das wirklich auch mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam uns vorab auch Kriterien zu überlegen und da spielt natürlich auch, sag ich mal, dann sowas wie die sprachliche Richtigkeit eine gewisse Rolle. Ich möchte dir nochmal vielleicht ein anderes Beispiel zeigen, wo wir sozusagen von dem Normalen abgewichen sind. Da haben wir sozusagen einfach Deutsch, wo normalerweise keine mündlichen Prüfungen gemacht werden, haben wir quasi auch da eine mündliche Kommunikationsprüfung sozusagen gemacht. Und da war eben eine Schülerin auch mit Migrationshintergrund, die ein Gedicht analysiert hat, zusammen mit einer anderen Schülerin und die hat an einer Stelle immer von einem Mutsprung gesprochen. Und ich habe das immer nicht verstanden, was sie eigentlich meint. Und in einer normalen Klassenarbeit hätte ich wahrscheinlich einfach einen Ausdrucksfehler gegeben oder falsch an die Seite geschrieben. Aber in dieser mündlichen Kommunikationssituation konnte ich eben zurückfragen, was meinst du denn eigentlich? Und sie meinte eben nicht Mut im Sinne von Courage, sondern Mut, also Englisch Stimmung. Und da fiel es mir sozusagen wie Schuppen von den Augen. Und ich habe gedacht so, ja klar, krass. Da ist wirklich so ein Stimmungswechsel. Und sie konnte das so wunderbar dann in ihren eigenen Worten erklären, dass ich gesagt habe, ja, das ist großartig. Das ist so richtig mega erkannt, dass da sozusagen dieser Stimmungswechsel vorliegt. Und es gibt noch eine zweite Anekdote, wenn ich die vielleicht auch noch ganz kurz anführen kann, die ich mal von Anne Slifka gehört habe, die erzählt hat, dass sie in ihrer Lehrkräftezeit sozusagen an einer Schule war, wo die Schülerinnen und Schüler ein Projekt bearbeiten sollten zum Thema Blau. Und ein Schüler war da, der hat im Prinzip gesagt, ich brauche ganz andere Materialien als die jetzt hier in dem Kunstraum liegen. Und er hat sich dann einen weißen Speckstein geholt und hat den glatt geschliffen und hat ein ganz komisches Konstrukt mit einem Kanister darüber aufgebaut und nichts daran war blau. Und jetzt könnte man ja denken, okay, das ist im Prinzip hier Thema verfehlt. Es geht gar nicht um das Thema Blau. Und am Ende hat sich dann herausgestellt, dass dieses Konstrukt, was er da gebaut hat, also dieser Kanister war mit Wasser gefüllt, darunter hing dieser glatt geschliffene Stein und er hat gesagt, ich möchte, dass jemand, der nicht sehen kann, erfährt, was die Farbe Blau bedeutet. Und der kann dann über diesen glatt geschliffenen Stein fühlen und dann träufelt von oben Wasser darauf. Und ich finde, das ist eine so sensationelle Umsetzung, die aber nichts mit Blau jetzt erstmal in erster Linie zu tun hat. Und daran sieht man eigentlich, dass man natürlich auch durch diese Kriterien, die man vorher festgelegt hat und die Schülerinnen und Schüler ja oft einfach nur nachvollziehen sollen in klassenarbeiten Klausuren, natürlich auch besondere Leistungen gegebenenfalls eben auch ausblendet. Und da sehe ich es dann auch in meiner Verantwortung, manchmal eben auch vielleicht von Kriterien abzuweichen und zu sagen, hey, das ist so mega und so sensationell oder das hast du jetzt so gut begründet. Sprachlich ist das vielleicht nicht optimal gewesen, aber du kannst es richtig gut erklären und dann ist das eben auch eine tolle Leistung.
In der ergänzenden Empfehlung der KMK von Ende 2023 wird auch über Prüfungen gesprochen und es heißt dort explizit, dass neue Formate entwickelt werden müssen. Also im Grunde genommen das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Wieso tun sich Schulen in der Umsetzung denn dann immer noch so schwer? Oder ist es gar kein Problem der Schule, sondern der Verwaltung?
Ich glaube, es ist beides. Du hast auf der einen Seite natürlich Lehrkräfte, die das gar nicht gewohnt sind. Die sind als Schüler eben zur Schule gegangen und haben diese Prüfungskultur, diese traditionellen Prüfungen kennengelernt. Die Universität, auch das Referendariat sind jetzt kein Hort der Innovationen unbedingt, wenn es darum geht, von traditionellen Prüfungen abzuweichen. Und dann macht man natürlich erstmal vielleicht auch das, was man so kennenlernt, was Usus ist in den Fachschaften. Und es ist im Prinzip so wie so ein goldener Käfig. Also die Tür steht eigentlich auf, aber viele Lehrkräfte bleiben dann doch quasi in diesem goldenen Käfig und trauen sich vielleicht nicht davon abzuweichen. Und da ist natürlich, sage ich mal, schon extrem hilfreich, wenn man eine Schulleitung hat, die ermuntert, Dinge auch auszuprobieren. Und wir haben uns dann auch so ein bisschen so wie die Trüffelschweine auf die Suche gemacht nach so Graubereichen, wo wir geguckt haben, wo lässt sich juristisch vielleicht auch in den Formulierungen, in den Prüfungsordnungen, wo lassen sich da vielleicht auch Unschärfen finden, die wir eben auch nutzen können, um dann tatsächlich auch alternative Prüfungsformate durchführen zu können. Viele Bundesländer haben ja mittlerweile auch schon tatsächlich die Möglichkeit, eine Klassenarbeit oder Klausur im Schuljahr sozusagen durch ein alternatives Format zu ersetzen. Das ist ein erster Anfang. Ich würde mir da noch viel mehr Mut wünschen, auch von Seiten der Lehrkräfte. Es gibt kein Gefängnis, wo Lehrkräfte eingesperrt sind, die mal alternative Prüfungsformen ausprobiert haben. Und es ist in der Tat so, wir sind sehr innovativ, glaube ich, was das betrifft. Und ich würde sagen, wir haben schon bestimmt eine dreistellige Zahl an alternativen Prüfungsformaten erprobt und es gab bisher auch keinen Widerspruch jetzt gegen die Klausuren. Man ist gut beraten, wenn man sozusagen die Schülerinnen und Schüler, die Eltern gut informiert und mitnimmt. Es kann auch sinnvoll sein, natürlich mit der Schulaufsicht zu sprechen. Hier in Ostwestfalen-Lippe, wo ich herkomme, gibt es eine Kooperation mit der Bezirksregierung, also der Schulaufsicht, wo eben dann auch geguckt wird, welche Möglichkeitsräume gibt es vielleicht auch von Seiten der Schuladministration. Und das ist eine ganz tolle Partnerschaft, die hier geschmiedet worden ist, um eben auch zeitgemäßen und alternativen Prüfungsformaten so ein bisschen die Bahn zu bereiten.
Du hast gerade von Freiräumen gesprochen und von Graubereichen. Kann man die irgendwo nachlesen oder muss das jeder für sich selber suchen und im Schulgesetz gucken, was ist ja leider länderspezifisch, was dort möglich
ist? Genau, das ist sehr länderspezifisch. Das, was vielleicht in NRW erlaubt ist, ist in Bayern verboten. Es gibt teilweise die Möglichkeit, sich das natürlich selbst anzueignen. Man könnte auf der Seite vielleicht des Instituts für zeitgemäße Prüfungskultur vorbeischauen. Auch da gibt es ein paar Beispiele aus ganz unterschiedlichen Bundesländern, wo man das nochmal nachlesen kann, was dort erlaubt ist. Ansonsten muss man, glaube ich, wirklich einfach selber schauen und prüfen, was möglich ist. Und ich kann das nur wirklich auch dringend empfehlen, Dinge auszuprobieren. Wir haben bei uns in der Schule eine ganz angenehme Fehlerkultur, dass wir Dinge ausprobieren können. Wir berichten dann regelmäßig auch in den Fachschaften, was gut funktioniert hat, was nicht gut funktioniert hat und kann dann eben über die Zeit da ganz viele Erfahrungen sammeln und schauen, was dann auch vielleicht langfristig gesehen institutionalisiert werden und in das schulinterne Curriculum mit aufgenommen werden soll. Und das ist ja im Prinzip auch das, was die KMK sagt. Wir müssten eigentlich viel häufiger experimentieren, Dinge ausprobieren, Mut haben, Neues zu wagen. Und ich glaube, da kann man als Schule ganz viel machen, ohne dass man sofort irgendwie auf die Finger geklopft bekommt.
Gehen wir mal weg von den Prüfungen und nochmal zurück zum Lernen unter den Bedingungen von KI. Genau das ist ja gerade Thema wirklich überall. In einem Beitrag von SWR Kultur vom 12.09.2025 geht es darum, ob, wie es im Titel heißt, künstliche Intelligenz das Schulsystem retten kann. Hören wir mal rein.
Professorin Ulrike Kress, Direktorin am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen und Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, die Kultusministerkonferenz berät. Frau Kress, wir reden ja immer gerne davon, dass es so im Schulsystem wackelt in Deutschland. Kann KI das alles retten?
Es wird nicht alles retten, aber es kann die Bildung besser machen. Also die große Chance der KI sieht man eigentlich in der Förderung der Adaptivität. Das heißt, dass die KI erkennen kann, wo ein Schüler und Schülerin steht, welche Leistungen sie bereits kann oder welche Aufgaben sie kann und ihr dann ganz zugespitzt quasi auf die eigene Leistungsfähigkeit die nächstschwierige Aufgabe gibt und dann sieht, wie gut der Mensch, der Schüler diese Aufgabe leisten kann und dann ganz entsprechend Feedback geben kann. Das heißt, das Feedback nicht nur sagt, du bist richtig oder falsch, sondern was hast du richtig, was hast du falsch gemacht. Und dann entsprechend den Lernweg mit beschreiten kann. Das heißt, die KI soll eigentlich ein Lernbegleiter werden, der auf jedes Kind individuell reagiert und individuell diesem Kind die optimalen Aufgaben gibt.
Ja, Hendrik, ist das, was da so beschrieben wird, ich sag mal, geht das in die gleiche Richtung wie dieser Taschenrechner-Moment, von dem du sprachst? Und du kannst gerne natürlich auch sagen, was du mit Taschenrechner-Moment meinst, obwohl viele sich das vielleicht sogar schon denken können.
Ja. Wir erleben ja im Prinzip im Moment so ein bisschen auch bei den sprachlichen Fächern diesen Taschenrechner-Moment, das, was die Mathematik vor einigen Jahrzehnten erlebt hat, wo man in Sorge war, wenn die Kinder jetzt Zugriff auf den Taschenrechner haben, lernen die dann überhaupt noch Kopfrechnen, verlernen die nicht ganz wichtige mathematische Kompetenzen? Und dieselbe Diskussion erleben wir natürlich jetzt auch beim Thema KI. Denn auch jetzt kann ich mir ganze Texte von so einem System prompten lassen und schreiben lassen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, verlernen nicht Schülerinnen und Schüler bestimmte Basiskompetenzen, die uns in Schule ganz, ganz wichtig sind, das Verfassen und Schreiben und Überarbeiten von Texten. Deswegen können wir im Prinzip hier schon von so einem Taschenrechner-Moment auch eben für die sprachlichen und geisteswissenschaftlichen Fächer reden, die jetzt natürlich in großer Sorge sind, ob nicht bestimmte Fähigkeiten verloren gehen. Und ich finde, das Fach Mathematik hat das ja im Prinzip ganz smart gelöst, dass es dort eben natürlich hilfsmittelfreie Teile gibt, wo der Taschenrechner keine Rolle spielt, aber es gibt dann eben auch Teile, wo dann durchaus der Taschenrechner genutzt werden kann, um vielleicht auch besonders komplexe Aufgabenstellungen zu bearbeiten. Und so stelle ich mir das im Prinzip jetzt auch für die anderen Fächer vor, dass wir dort eben hilfsmittelfreie Teile haben, wo die KI vielleicht gar keine Rolle spielt, aber durchaus eben auch dann Bereiche in so einer Klassenarbeit oder auch im Unterricht vorhanden sind, wo Schülerinnen und Schüler eben Zugriff haben auf KI-Tutoren oder KI-Tools.
Wenn du beschreibst, dass diese Ängste bestehen, da gibt es ja auch Begrifflichkeiten mittlerweile für, zum Beispiel De-Skilling, das übersetze ich manchmal in so einem Neologismus, entlernend quasi, also man lernt die Kompetenz nicht, sondern sourced sie an die KI aus, oder Skill-Skipping, also man überspringt quasi die Kompetenz, die eigentlich nötig wäre. Siehst du die Gefahr denn auch?
Ja, natürlich. Also die Gefahr ist da und auch da zeigt sich wieder so eine doppelte Bildungsschere. Wir erleben Schülerinnen und Schüler, die diese Tools wirklich als Inspirationsquelle nehmen, als Feedback-Assistenten, als Co-Pilot im Schreibprozess, als Sparringspartner. Und dann erleben wir natürlich auch Kinder und Jugendliche, die das ganze Tool oder die KI eben nutzen, eher als Ghostwriter, die sich die Aufgabe von vorne bis hinten komplett sozusagen von ChatGPT und Co. lösen lassen. Und stellt sich da auch wieder heraus, dass natürlich die Schülerinnen und Schüler, die eine hohe Affinität zum Lernen haben, die besonders reflektiert sind, so ein Tool eben auch reflektiert einsetzen. Und diejenigen, die vielleicht keine hohe Affinität zum Lernen haben, die Schwierigkeiten haben, sich zu motivieren, das dann eben auf diese problematische Art und Weise einsetzen. Und hinzu kommt dann eben auch noch, dass wir natürlich Kinder und Jugendliche haben, die sich dann Pro-Tools leisten können, mit denen sie besonders effektiv vielleicht arbeiten können, und andere aus sozioökonomisch schlechter gestellten Elternhäuser können das eben nicht. Und da sehen wir eben schon auch, dass diese Bildungsschere tatsächlich weiter auseinandergeht. Und das ist natürlich etwas, was man als Schule, glaube ich, immer auch berücksichtigen muss und wo man tatsächlich dann auch gegenhalten muss.
Das heißt, konsequenterweise, dass diese beiden Bereiche, die du genannt hast, Affinität zum Lernen und Motivation, Teil einer ja vielleicht neuen Aufgabe von Schule auch sind, jetzt wo KI da ist?
Definitiv. Es werden jetzt im Prinzip vielleicht auch Freiräume geschaffen. Diese Freiräume, die muss man jetzt sinnvoll nutzen. Das heißt, Kinder und Jugendliche müssen jetzt aktiviert werden, natürlich dann auch zum Lernen. Also es reicht nicht sozusagen so dieses Cognitive Offloading zu betreiben und dann zu sagen, ja wunderbar, jetzt habe ich mehr Zeit, mehr Freizeit, sondern ich muss dann eben gucken, wie ich diese frei gewordenen Zeiten sinnvoll tatsächlich auch wieder ins Lernen zurückführen kann.
Du hast ja das Tool Fellowfish mitentwickelt und ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich quasi eine wandelnde Werbeinformation für dieses Tool bin, weil ich das so gerne nutze, das Rückmeldung automatisiert und Freiräume für Lehrkräfte schafft. Erklär nochmal an einem konkreten Beispiel, wie die Arbeit mit diesem Fellowfish aussieht.
Vielleicht hole ich da auch nochmal ganz kurz aus, weil das ist tatsächlich auch entstanden aus der Auseinandersetzung mit KI und Klassenarbeiten. Und ich habe vor 3 Jahren das erste Mal tatsächlich auch mit KI eine Klassenarbeit schreiben lassen. Die Schülerinnen und Schüler mussten dann so einen Reflexionsteil mit abgeben, warum sie jetzt also die KI an welcher Stelle wie genutzt haben. Und das war sozusagen so ein paar Wochen wirklich vor ChatGPT, vor dem Launch von ChatGPT. Und The Decoder hat darüber berichtet und das ist dann wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich habe danach irgendwie 500 E-Mails bekommen von der ganzen Welt, wo die Frage war, okay, wie hast du das gemacht? Und da hat man schon gesehen, okay, dass diese neuen Chatbots offensichtlich natürlich auch Auswirkungen auf Prüfungen haben werden und bin dann von Professorin Doris Wessels angeschrieben worden und wir haben telefoniert und sie hat mich dann in ihr virtuelles Kompetenzzentrum VK Kiva geholt. Und da haben wir uns dann darüber unterhalten, was ist denn eigentlich das Lernförderlichste, was diese neuen KI-Tools jetzt eigentlich zu bieten haben. Und das war dann sozusagen die Idee, okay, das ist das erste Mal wirklich, dass solche KI-Tools eigentlich sinnvoll auch Feedback geben können. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde von Fellowfish. Ich habe dann in diesem VK Kiva auch meinen Co-Gründer Malte Hecht kennengelernt und wir haben uns dann erstmal zusammengesetzt und haben überlegt, okay, wie müsste jetzt so ein KI-Feedback-Tutor eigentlich aussehen, der Schülerinnen und Schüler als Lernbegleiter zur Seite steht und der dann den Schülern eine lernförderliche Rückmeldung geben kann. Und dann ist sozusagen so ein Prototyp entstanden, den wir dann testen wollten und hatten überlegt, naja, vielleicht machen wir mal so eine Waitlist und dann kommen vielleicht so 50 oder 100 Lehrkräfte, die das mal testen wollen. Und wir haben das quasi angekündigt bei Social Media und es haben sich in der ersten Woche 1000 Lehrkräfte angemeldet. Und dann ist es immer weiter gewachsen und jetzt ist Fellowfish im Prinzip ein Schreibbegleiter für die Schülerinnen und Schüler, wo die Lehrkräfte eine Aufgabe anlegen können. Und diese Aufgabe kann dann eben per QR-Code oder per Link an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben werden. Die bearbeiten dann die Aufgabe und können sich halt jederzeit im Schreibprozess eine Rückmeldung abholen und bekommen dann eben ganz individualisiertes Feedback genau auf das, was sie eben da geschrieben und abgegeben haben. Und das Feedback geht quasi in beide Richtungen. Nicht nur die Schüler bekommen eine Rückmeldung, sondern auch die Lehrkräfte sehen in so einem Live-Dashboard, wo eben Kompetenzlücken sind, wo Schülerinnen und Schüler vielleicht noch Probleme haben. Wie wende ich das jetzt sozusagen im Unterricht an? Wirklich tatsächlich für die tägliche Arbeit mit meinen Schülerinnen und Schülern, dass ich eben Aufgaben dort anlege, die Schülerinnen und Schüler bearbeiten können. Das funktioniert auch in allen anderen Sprachen, also in Fremdsprachen, aber auch in den MINT-Fächern. Es können auch multimodale Aufgaben sein. Es können also auch Aufgaben sein, wo die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel eine Karikatur analysieren sollen oder ein Klimadiagramm auswerten sollen.
Also das heißt wirklich, ich kann als Lehrer sagen, in die Einleitung für die gegebene Karikatur sollen folgende Informationen enthalten sein. Diese Informationen kann man eben dort ablegen und wenn ein Schüler oder eine Schülerin das nicht macht, würde in der ersten Rückmelderunde dann stehen, also die Einleitung sieht schon ganz gut aus, aber du hast das Ja vergessen. Und das geht auch bei komplexeren Aufgaben natürlich, ne? Also sozusagen im Hauptteil bei Argumentationen oder so kommt dann wirklich auch eine Rückmeldung, die spezifisch auf das Niveau des Schülers oder der Schülerin sich anpasst. Und was ich ja so fantastisch finde, wenn das dann überarbeitet wird und das zweite Mal das abgegeben wird, erinnert in Anführungsstrichen sich die KI ja auch daran, was es beim ersten Mal gesagt hat, sodass dann steht, jetzt hast du das schon besser
gemacht. Genau, das ist sozusagen das Prinzip, dass wir versuchen, die Schülerinnen und Schüler wirklich über den gesamten Schreibprozess zu begleiten und ihnen eben wirklich instant eine Rückmeldung zu geben. Und die Lehrkraft, die ist eben immer im Loop. Die legt die Aufgabe vorher fest, kann auch die Feedback-Kriterien vorher formulieren. Und mittlerweile ist es eben so, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur zweimal sich ein Feedback abholen können, sondern im Prinzip permanent, also unendlich häufig zu jedem einzelnen Kriterium, die Lehrkraft vorher angelegt hat, kann man sich eine Rückmeldung holen, sodass eben im Prinzip der Schreibprozess begleitet wird. Wir erleben eben das nicht nur im Unterricht, sondern ich kann das natürlich auch zum Beispiel bei den Hausaufgaben einsetzen, dass wenn Schülerinnen und Schüler jetzt eine Hausaufgabe aufbekommen, ich habe die vorhin bei Fellowfish eingepflegt, dann hast du einfach auch den großen Vorteil, dass dann eben die Kinder, die zu Hause vielleicht keine Akademikereltern sitzen haben, trotzdem eine Unterstützung haben, dann eben durch die KI. Und ich als Lehrkraft sehe aber auch eben am Vorabend, okay, welche Schwierigkeiten und Probleme hatten eigentlich meine Schülerinnen und Schüler? Ich fische dann in der nächsten Stunde nicht so im Trüben, sondern ich kann dann vielleicht auch sagen, okay, ich habe gesehen, dass 10 Leute hier in der Einleitung den Autor vergessen haben. Darüber sollten wir vielleicht nochmal sprechen. Und was man natürlich auch, wofür man das natürlich auch wunderbar einsetzen kann, ist zur Vorbereitung von Klassenarbeiten, Klausuren, aber auch für die Berichtigung von Arbeiten und Klausuren. Und wir erleben einfach auch, dass Schülerinnen und Schüler das einfach total wertschätzen, dass sie instant eine Rückmeldung bekommen, eben nicht Tage später. Und das ist natürlich der große Vorteil von solchen Systemen. Man muss eben sagen, dass unser Tool auch keine Lösung verrät. Also ich kann jetzt eben nicht sagen, schreib mir mal die Gedichtanalyse hier zu Ende, sondern ich bekomme eben tatsächlich nur Hinweise, wie ich jetzt meine Gedichtanalyse verbessern kann und was ich vielleicht vergessen habe und was ich vielleicht noch ergänzen sollte. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der große Unterschied zu den großen Sprachmodellen, wo es natürlich dann immer sehr einfach ist, sich auch die komplette Analyse schreiben zu lassen. Und das funktioniert im Prinzip mit dem Tool eben nicht.
Es gibt mittlerweile Länderlizenzen und Schullizenzen und man kann das auch einzeln mal ausprobieren, richtig?
Ja, das ist korrekt. Also jeder kann sich erstmal quasi einfach einen kostenlosen Account da anlegen, kann das mit seinen Schülerinnen und Schülern austesten. Es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit Einzellizenzen, Schullizenzen und in einigen Bundesländern auch Länderpiloten, möchte ich es mal nennen, keine Länderlizenzen, aber Länderpiloten, wo das eben dann auch jetzt erprobt wird.
Du hast ja einen Podcast mit Benedikt Wisniewski, der hier auch schon mal zu Gast war und ihr schaut euch zusammen wissenschaftliche Studien zu KI in der Bildung ein. Grob gesagt ist die Wirkung noch gar nicht so erforscht, wie es oftmals den Anschein hat. Warum bist du trotzdem überzeugt von den Ansätzen dieses oder anderer Tools?
Ja. In der Tat, da gibt es noch echt Forschungsbedarf. Deswegen haben wir vor einem guten Dreivierteljahr auch einen wissenschaftlichen Beirat gegründet, wo eben Feedbackforscher drin sitzen, Fachdidaktiker, Psychologen, mit denen wir also ganz regelmäßig sozusagen das Tool evaluieren und eben auch schauen, was möglich ist und wo vielleicht auch Limitationen sind. Das IPN in Kiel, also das Leibniz-Institut, macht zum Beispiel die wissenschaftliche Evaluation für den Piloten in Sachsen-Anhalt. Und wir sind, was das betrifft, sehr gespannt, was die Ergebnisse sind und sind aber auch eigentlich ganz überzeugt davon, dass wir da ganz gute Ergebnisse sozusagen erzielen können.
Du hast gerade eben Bildungsgerechtigkeit angesprochen in Bezug auf Hausaufgaben. An anderer Stelle hast du aber mal gesagt, dass das grundsätzliche Problem von KI eher ist, dass die Starken dadurch stärker werden und die Schwächeren weniger profitieren. Wie passt das zusammen?
Ja, es kommt wirklich darauf an, wie du es halt didaktisch kontextualisierst und ob es dir gelingt, quasi vielleicht auch allen Schülerinnen und Schülern Zugriff auf solche Tools zu gewährleisten. Also unsere Schule hat zum Beispiel im ersten Jahr, als es sozusagen ChatGPT gab, alle Schülerinnen und Schüler, die eine Facharbeit geschrieben haben, mit einem eigenen KI-Tool ausgestattet, damit alle Zugriff auf solche Tools haben. Also wir haben uns nicht der Illusion hingegeben, naja, also die werden das schon nicht verwenden, sondern wir haben gesagt, okay, wir wissen, sie werden es verwenden und dann sollten aber auch alle die Möglichkeit haben, auf die gleichen Tools zuzugreifen. Und dann musst du natürlich, sag ich mal, auch die Schülerinnen und Schüler wirklich fortbilden. Also du musst es zum Thema machen, du musst die KI entmystifizieren, du musst ihnen zeigen, was funktioniert damit, was funktioniert nicht so gut, was ist eigentlich ein lernförderlicher Einsatz. Ich muss immer kritisch und reflektierend an solche Tools rangehen. Ich muss immer prüfen. Ich muss nicht weniger wissen, ich muss eigentlich mehr wissen als vorher, weil ich ansonsten gar nicht den Output von so einer KI tatsächlich bewerten kann.
Wenn Prüfung und Lernen sich jetzt über kurz oder lang tatsächlich auf die Art und Weise verändern, wie du es gerade beschrieben hast, haben wir es dann tatsächlich mit dieser oft erwähnten Revolution zu tun? Der Begriff ist natürlich inflationär gebraucht. Oder bist du da eher vorsichtiger, wenn es um die Bewertung der Entwicklung grundsätzlich geht? Also Revolution im Bereich Schulsystem natürlich.
Bis jetzt hat sich das Schulsystem als äußerst veränderungsrobust erwiesen. Und man kann auch bei dem Thema KI nicht davon ausgehen, dass es wirklich ein Selbstläufer ist. Was jetzt vielleicht ein bisschen anders ist als bei den Dingen vorher, ist, dass natürlich die Geschwindigkeit von KI unglaublich groß ist. Wir haben im Prinzip alle 4 Monate haben wir eine wirklich komplett neue Welt, was die Entwicklung der KI betrifft. Und Schulen entwickeln sich aber eher in Jahres- oder Jahrzehnte-Rhythmen. Das heißt, da driftet Schule und die Entwicklung außerhalb von Schule driften da dramatisch auseinander. Und wir haben eben im Prinzip auch immer noch viele Lehrkräfte, die kein einziges Mal bisher einen Prompt eingegeben haben. Im Moment ist es so, dass das System teilweise durch KI sogar auch stabilisiert wird. Es wird immer behauptet, man könnte vielleicht eben auch diesen Lehrkräftemangel durch KI so ein bisschen kompensieren. Man kann natürlich auch durch Korrekturtools diese unliebsamen Korrekturen so ein bisschen vielleicht outsourcen. Und man kann natürlich auch mit KI-Tools ganz traditionellen Unterricht machen. Also das heißt, wir müssen, wenn wir das tatsächlich wollen, glaube wirklich den Fokus auf diese Transformation legen und schauen, welche Potenziale bietet KI denn eigentlich auch dafür. Wenn wir das nicht tun, dann wird sich das System wahrscheinlich selbst erhalten und wir werden im Prinzip so ein bisschen die Effektivierung der traditionellen Schule erleben. Das ist dann halt ein bisschen effizienter, aber nicht unbedingt anders.
Es gibt ja viele Menschen, die diesen Podcast hören, die sagen, boah, ich will das alles machen oder ich mache Sachen auch, aber wie nehme ich denn meine KollegInnen mit, die noch nie einen Prompt eingegeben haben? Vom individuellen Ausprobieren hin zu tatsächlich einer Schulkultur, die auch dann auf diesem Verständnis aufbaut. Was ist, wenn man erstmal nur 3 Leute hat, die Bock haben? Oder wie nehme ich die mit, die es noch nicht gemacht haben?
Du, das ist bei uns aber ganz genauso. Manchmal denken die wahrscheinlich auch, das, was der Haferkamp da macht, das ist gerade zu abgefahren oder das will ich jetzt gerade gar nicht oder das kommt mir suspekt vor. Was bei uns schön ist, dass verschiedene Geschwindigkeiten zugelassen sind. Also es müssen nicht immer alle erst mitgenommen werden, sondern man kann eben auch mal so einen kleinen Piloten aufsetzen. Man probiert aus und dann muss man einfach, sage ich mal, wirklich ehrlich evaluieren, hat das jetzt den Effekt gebracht, den wir uns erhofft haben? Und wir haben tatsächlich auch Dinge gemacht, wo wir nachher gesagt haben, nee, das war's nicht, das müssen wir wieder zurückfahren.
Kannst du das ganz kurz sagen? Das würde mich total interessieren. Was habt ihr wieder zurückgemacht?
Also wir hatten gedacht, also wenn du dir mal anschaust, wie oft Schülerinnen und Schüler in so einem Jahr eine Klassenarbeit oder Klausur schreiben, dann sind das von 40 Schulwochen 32 Schulwochen. Und das finde ich schon extrem viel, weil die kommen dann gar nicht mehr, sage ich mal, so zur Ruhe. Die sind eigentlich im Dauerstress. Und da war unsere Idee, okay, wir versuchen mal diese Klausurphasen in der Oberstufe einzudampfen. Und zwischen den Klausuren müssen die Schülerinnen und Schüler, lösen wir die Präsenzpflicht auf. Und dann können die zu Hause, wenn die jetzt am Montag Mathe schreiben und am Donnerstag Deutsch, dann haben die halt Dienstag und Mittwoch frei oder potenziell frei und können dann zu Hause sich darauf vorbereiten. Und wir haben gedacht, das führt zu der totalen Entlastung und die Schüler schreien alle Hurra und es war der totale Flop. Weil die haben gesagt, nee, wir wollen eigentlich in die Schule, wir wollen den Kontakt zu unseren Lehrern haben, wir wollen den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern haben, zu den Mitschülern haben. Wir wollen das gar nicht. Und wir haben das quasi direkt nach der ersten Klausurphase wieder zurückgebaut und haben gesagt, okay, das war gut gemeint und wir hatten beste Absichten, aber das kam bei den Schülerinnen und Schülern total schlecht an.
Gibt es noch eine Sache, auf die du hinweisen kannst für diejenigen, die im Thema KI und Prüfungen sich noch weiter entwickeln wollen, die sie lesen oder hören können?
Ja, ich kann natürlich das virtuelle Kompetenzzentrum KI, also das VK Kiva, empfehlen. Dort gibt es eine Ressourcenseite, wo man sich informieren kann über relevante Tools im Bildungsbereich. Dort gibt es einen Blog, den ich sehr auch empfehlen kann, wo nicht nur wissenschaftliche Artikel erscheinen, sondern auch für die Schule und für die Lehre relevante Artikel sozusagen erscheinen. Also das kann ich empfehlen. Und ansonsten natürlich auch den Blog, den wir hier bei Fellowfish sozusagen haben, wo auch unterschiedliche Experten, WissenschaftlerInnen und so weiter regelmäßig ihre Erfahrungen mit KI davon berichten. Also das sind vielleicht so zwei Orte, wo man sich, glaube ich, nochmal ganz gut informieren kann. Und ich möchte gerne auch noch eine Sache noch nennen, und das ist der Think Tank Lehren und Lernen des VK Kiva, wo man wirklich auch völlig unangemeldet sich austauschen kann, der einmal im Monat virtuell stattfindet. Da findet man auch die Informationen auf der Seite des virtuellen Kompetenzzentrums.
Heute sprach ich mit Hendrik Haberkamp, Lehrer, Innovator im Bereich KI und Mitdenker einer zeitgemäßen Prüfungskultur. Lieber Hendrik, vielen Dank, dass du heute dabei warst und deine Ideen mit uns geteilt hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.
Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
Ich bin Marie Kilk.
Und ich bin Fritz Espenlaub.
Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
Und vor allem, wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken?
Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.